Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Wir sprechen hier mit Leuten, die in den Ministerien die Dinge umsetzen, die helfen sollen, das Schlimmste zu verhindern und das Land am Laufen zu halten. Die in den Krisenstäben sitzen, Programme auflegen, Geld locker machen, überlebenswichtige Dinge beschaffen und Rückflüge organisieren. Das soll eine Art Blick in den Maschinenraum der Bundesregierung sein. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und ich möchte auch heute wieder mit einem Mitglied der Bundesregierung über das sprechen, was jetzt getan wird. Meine Gesprächspartnerin heute ist Antje Lehndarze, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt. Sie ist Diplomatin seit 30 Jahren. Sie ist, wie sich das gehört, schon ganz schön rumgekommen. Moskau, New York, London und sogar Helsinki. Seit gut einem Jahr ist sie unter Außenminister Heiko Maas beamtete Staatssekretärin. Guten Tag, Frau Lehndarze.
Ja, schönen guten Tag.
In den Medien machte zuletzt der Begriff Corona-Luftbrücke die Runde und angesichts von mehreren hunderttausend im Ausland gestrandeten Deutschen klingt das noch nicht einmal nach Übertreibung. Die Architekten dieser Rückholaktion sitzen im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts, also bei Ihnen. Frau Lehndarze, ist das eigentlich die größte Rückholaktion der deutschen Geschichte?
Ich glaube, das ist die größte Rückholaktion der deutschen Geschichte. Wenn wir uns erinnern an den Tsunami in Südostasien Weihnachten 2004, da war ich, weil ich ja 30 Jahre schon dabei bin, natürlich auch dabei und kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war natürlich eine furchtbare Tragödie, hat aber dann letztlich eben einige Länder betroffen. Jetzt haben wir eine Vielzahl von betroffenen Ländern. Auch die Anzahl der zurückzuholen ist weit größer.
Wie viele Staatsbürger sind jetzt bereits zurückgeholt worden? Wie viele können zurückgeholt werden? Wie hoch ist der Anteil der europäischen Bürger an diesen Rücktransporten?
Wir haben bisher fast 160.000 Personen zurückholen können. Davon sind Flüge organisiert worden, natürlich durch die Chartergesellschaften, durch die Fluggesellschaften, durch die Reiseveranstalter in den touristischen Orten. Aber wir haben auch eigene Flüge organisiert. Mit diesen eigenen Flügen sind 25.000 Personen ungefähr zurückgekommen. Und da hatten wir viele Europäer auch auf diesen Flügen, insgesamt 1.700 bisher. Auch umgekehrt gilt natürlich, dass französisch oder österreichisch organisierte Charter in den einzelnen Orten Deutsche mitgenommen haben.
Mal ganz kurz zu Ihrer Situation. Also das Krisenreaktionszentrum, das ist ja im Auswärtigen Amt im Keller, wenn ich das richtig weiß.
Eigentlich ist das im Erdgeschoss. Aber Sie haben recht, dass wir das auch Krisenkeller unter uns nennen im Auswärtigen Amt. Aber eigentlich ist es im Erdgeschoss untergebracht.
Wie viele Leute sitzen da jetzt? Wie viele Leute arbeiten da in dem Krisenkeller und in den angeschlossenen Büros?
Ungefähr 50 Mitarbeiter im Krisenkeller. Wir haben aber auch natürlich einen Telefonpool. Da sind noch weitere, die dort arbeiten.
Ja.
Und Sie müssen berücksichtigen, es reicht ja nicht, die 50 Leute zu zählen, sondern wir müssen ja eigentlich zwei- bis dreimal so viele haben. Denn wir müssen ja einen Schichtdienst machen. Wir sind am Wochenende da, wir sind nachts da. Natürlich mit weniger Leuten, aber wir haben einen Schichtdienst. Übrigens ist es auch so, dass wir bei dem Tsunami sehr viel gelernt haben. Wir haben damals das Krisenreaktionszentrum professionalisiert und das macht sich bis heute bezahlt.
Die Leute, die jetzt da in dem Krisenreaktionszentrum sitzen und die an den Telefonen sitzen, ist jetzt Rückführung von deutschen Staatsbürgern und von EU-Bürgern? Ist das jetzt die Hauptaufgabe, die einzige Aufgabe oder was findet noch drumherum statt?
Drumherum viele andere Dinge. Wir haben ja teilweise Probleme beim Grenzübergang, sowohl bei Personen als auch bei Transport innerhalb Europas, aber auch darüber hinaus. All das wird auch im Krisenreaktionszentrum betreut, versucht zu koordinieren, an die richtigen Stellen zu leiten, bis hin zum Minister, der sich manchmal einschalten muss und seine Kollegen anrufen muss, um etwas freizukriegen.
Gibt es da ein Beispiel?
Heute haben wir gehört, dass Neuseeland seine Flughäfen gesperrt hat. Und wir sind im Moment damit beschäftigt, auch der Minister wird damit beschäftigt sein, mit der neuseeländischen Regierung die Frage aufzunehmen, ob wir für unsere Rückholflüge die Flughäfen öffnen können.
Und das betrifft nicht nur ein Flugzeug, sondern mehrere, oder?
Das betrifft mehrere, ja.
Sie sprachen schon von dem Telefondienst, den es da jetzt gibt. Rufen da jetzt verzweifelte Bürger aus aller Welt an und sagen, holt mich hier raus? Oder was ist da, wie muss man sich diese Gespräche vorstellen?
Ja, teilweise sind das solche Gespräche. Es sind auch Gespräche mit Angehörigen, die hier auf ihre Familienmitglieder warten und die sich erkundigen wollen, wie der Stand ist. Und das machen wir natürlich, um dazu informieren.
Und sind die Leute dankbar und glücklich, wenn sie helfen, oder wird da auch viel gemeckert?
Ja, die Anrufenden stehen ja teilweise unter verständlichem Druck, machen sich große Sorgen. Das sind auch Dinge, die der Telefonpool bewältigen muss. Und das ist in anderen Krisen. Wir sagten ja, dass die Rückholaktion schon enorme Dimensionen hat. Aber auch in anderen Krisen ist das ja etwas, mit Fingerspitzengefühl umgehen muss.
Was sind die kompliziertesten Fälle? Sie sprachen schon davon, dass Menschen innerhalb der Länder, in denen sie sich gerade aufhalten, reisen müssen, dass die Transporte dort schwer zu organisieren sind. Fällt Ihnen jetzt ein Beispiel ein für einen besonders verzwickten Fall, wo ein deutscher Staatsbürger gerne nach Hause möchte und es funktioniert nicht richtig?
Ja, ich denke, das sind vor allen Dingen die Einzelreisenden, zum Beispiel Rucksackreisende, die teilweise gar nicht in Kontakt standen mit der Botschaft oder mit den Konsulaten, die vielleicht weit weg waren, wo sie von der Krise noch gar nichts gemerkt hatten und jetzt dann so tagweise sehen, dass sie zurück müssen oder auch von der Reisewarnung betroffen sind, auch aus eigenem Antrieb eben zurück wollen, und die sehr, sehr weit im Land sind. Wenn Sie zum Beispiel Indien nehmen, da haben wir sehr viele von Backpackern, Rucksacktouristen. Die kämpfen sich dann durch, obwohl Ausgangssperre ist, obwohl auch Passierscheine nötig sind. Teilweise haben unsere Konsulate dann Passierscheine ausgestellt, weil die Bewegung im Land auch eine Schwierigkeit darstellt. Da haben wir sicher noch nicht alle in Indien, in Neu-Delhi zusammengefasst oder in den Konsulaten. Aber wir hatten gestern, da habe ich einen eindrücklichen Bericht aus Indien gelesen, heute Morgen, dass wir im Residenzgarten die Anmeldung der Rückzuführenden machen mussten. Das waren circa 1000 Personen.
Da sieht's aus wie in der Prager Botschaft 1989.
Ja, der Grund war, wir konnten das nicht in einem Hotel machen, weil die Hotels sich nicht in der Lage sahen, hier auch einen großen Saal mit so vielen Leuten zur Verfügung zu stellen, auch wegen der Ansteckungsgefahr.
Ja.
Da war der Garten, glaube ich, der geeignete Ort.
Aber die Menschen müssen nicht über den Zaun steigen wie 1989 in Prag, sondern die Türen stehen ihnen offen.
So ist es.
Nochmal zu den Flügen. Vielleicht haben Sie nochmal eine Zahl, wie viel zig oder 100 Flüge das eigentlich sind?
Ja, wir haben circa 110 Flüge sind organisiert worden. Und wir gehen davon aus, wenn Sie rechnen, dass in einen Flug 200 bis 300 Leute hereinpassen können, kann man ja dividieren. Das sind also bestimmt noch weitere 50, die wir organisieren müssen.
Und hat mal jemand darüber nachgedacht, dass die in diesen Maschinen nicht so eng sitzen dürfen?
Also Reisende, die direkte Symptome haben, können wir nicht befördern. Aber diejenigen, die mitfahren, kommen ja sehr oft jetzt noch, deswegen müssen wir auch schnell sein, aus Ländern, in denen die Infektionsgefahr geringer ist als in Deutschland.
Ja.
Noch.
Wer besorgt die Maschinen? Rufen Sie bei den Fluggesellschaften an?
Das Krisenzentrum hat da sehr gute Kontakte zu Reiseveranstaltern, aber natürlich auch zu den Fluglinien. Die Maschinen werden teilweise vor Ort beschafft. Das heißt, lokale Charter. Ich denke an El Salvador, da ist das so gelaufen. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wo wir das von hier aus mit der Lufthansa oder anderen Charteranbietern organisieren. Die Kooperation ist dort sehr vertrauensvoll und sehr gut.
Und was kostet das alles? Also ich weiß, dass das wahrscheinlich jetzt nicht die allererste Frage ist, aber machen die Fluglinien Ihnen da einen Sonderpreis oder geht das eher in die andere Richtung?
Ich denke, die Kosten stehen jetzt nicht im Vordergrund, da haben Sie recht. Es sind Kosten, die natürlich den Fluggesellschaften entstehen und die gedeckt werden müssen. Wir haben im Bundeshaushalt dafür jetzt in dem Nachtragshaushalt und schon davor ca. 50 Millionen zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir wissen noch nicht, ob das reichen wird. Ich denke, dass die Fluglinien, da gab es ja auch entsprechende Äußerungen der Fluglinien, machen daran kein Geschäft, sondern sie erbringen ja auch eine Leistung.
Müssen die Leute, die jetzt mit Ihnen zurückfliegen, diese Flüge eigentlich selbst bezahlen?
Die Kostenfrage steht natürlich jetzt nicht im Vordergrund, sondern dass es gelingt, die Rückholaktion durchzuführen. Es ist jedenfalls klar, dass die Reisenden, die dort dann an den Flughäfen stehen, nicht in Vorkasse treten werden müssen.
Wir sprachen schon davon, oder Sie erzählten schon beispielsweise von den Rucksacktouristen in Indien, die dann erst merken, was eigentlich los ist und die sozusagen relativ spät kommen und sich bei Ihnen melden. Gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt tut's uns leid, jetzt ist es zu spät?
Also ich denke, unsere Rückholaktion richtet sich ja jetzt an Touristen, an Reisende, an Personen, die kurz im Ausland sind, die sich vorübergehend im Ausland aufhalten, nicht an die, die dort immer wohnen.
Ja.
Da sind zum Beispiel auch Au-pairs dabei, Schülerinnen und Schüler, Schüleraustausch, die Jugendlichen, die in den Freiwilligendiensten arbeiten, weltwärts, kulturweit, die zählen wir natürlich dazu. Es geht jetzt nicht nur um Touristen. Jeder sieht die Situation, die sich durch die Flughafenschließungen ergeben hat. Und ich glaube, es wird immer dringender, dass man sich jetzt an die Reisewarnung hält und auch in Anspruch nimmt, zurückzufliegen. Irgendwann wird es physisch vielleicht auch in Einzelfällen nicht mehr möglich sein, etwas zu tun. Aber natürlich werden wir uns bemühen, allen zu helfen, die jetzt heraus wollen oder nach Hause wollen.
Ein Wort zu den Botschaften. Die organisieren ja jetzt die Rückflüge und die betreuen dort die deutschen Bürger, aber welche Rolle spielen die noch? Was machen die? Was können die für das Auswärtige Amt im Ausland leisten?
Ja, die Botschaften arbeiten nicht nur für das Auswärtige Amt, sondern für die gesamte Bundesregierung und sind unser Ohr, unser Sprachrohr, aber sind vor allen Dingen die Beobachter der Situation im Land und können einerseits natürlich ganz operative Fragen lösen, wie zum Beispiel wie geht unsere Zusammenarbeit bei den Schulen, beim Austausch weiter? Sie können aber auch dafür sorgen, dass sie in den Regierungen Lieferungen frei bekommen, wenn zum Beispiel eine nationale Verfügung ist, wie wir es ja auch teilweise gemacht haben, dass Verkehr eingeschränkt wird und davon unsere deutschen Staatsbürger betroffen sind. Nicht nur bei der Rückholaktion, sondern auch bei anderen Fragen, dass wir dort intervenieren bei der Regierung. Das geht ja hoch bis dann zum Minister, dass wir wichtige Medikamentenrohstoffe aus einzelnen Ländern frei bekommen, weil dort Exportverbote ausgesprochen worden sind, die wir hier nach Deutschland holen wollen. Das läuft auch über die Auslandsvertretungen. Aber natürlich sind sie auch ganz wichtig bei der Frage, wie entwickelt sich die Infektionslage, aber auch die politische Lage in den Ländern. Wir befürchten, dass in Krisenländern, ich sage nicht nur dort, wo Flüchtlingslager sind, sondern auch dort, wo Konflikte herrschen, wir beobachten, dass durch die Pandemie natürlich auch diese Krisen beeinflusst werden. Leider hat der Aufruf des VN-Generalsekretärs Guterres, einen Pandemie-Waffenstillstand einzuführen, noch nicht überall, also eigentlich in den wenigsten Ländern, eine Wirkung gehabt. Und die Konflikte und die Probleme, die im Ausland herrschen, in den Konfliktgebieten, die sind natürlich nach wie vor da. Und es ist zu befürchten, dass sie eher noch befeuert werden durch die schwierige Lage, die wir jetzt im Moment haben. Dafür brauchen wir wirklich die Präsenz unserer Auslandsvertretung und deren Berichte und Einschätzung.
Das bringt uns zum europäischen Zusammenhalt. Aus Italien hört man und hat das in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass sich die Menschen dort von den Partnern im Stich gelassen gefühlt haben oder immer noch fühlen. Und auch und gerade von den Deutschen. Können Sie das verstehen?
Ich denke, wir müssen alles tun, damit das nicht so stehen bleibt, dieser Eindruck. Deutschland ist nämlich solidarisch und ich glaube, es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz stark mit der Situation in Italien beschäftigt haben, auch mitfühlen. Und deswegen müssen wir vielleicht deutlicher machen, dass wir solidarisch handeln und dass Deutschland hier proeuropäisch eingestellt ist. Sie haben wahrscheinlich wahrgenommen, dass wir aus verschiedensten Ländern und Kommunen die Bereitschaft hatten, Intensivpatienten aus Italien aufzunehmen. Ich nenne hier Uniklinik Leipzig, aber auch Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hamburg. Wir haben nach jetzigem Stand, und das wird ja mehr, 47 Intensivpatienten aus Italien in deutschen Kliniken. Und wir hatten in der letzten Woche auch einen Hilfsflug nach Italien mit Beatmungsgeräten und Atemmasken und weitere Lieferungen werden dort kommen. Das gilt auch für die Schweiz und Österreich. wo wir Ausnahmen gebilligt haben, Lieferungen von Schutzausrüstung gebilligt haben. Auch mit anderen europäischen Ländern sind wir da im Gespräch.
Gab es zu Beginn dieser Krise, als die Krise sich entwickelte, gab es da eine Phase aus Ihrer Sicht, in der jeder der europäischen Partner zuerst mal an sich gedacht hat?
Die Pandemie natürlich stellte und stellt auch derzeit noch viele der europäischen Länder vor ungeheure Herausforderungen. Und es ist klar, dass die Situation in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausgeprägt ist. Deswegen auch aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass die Länder ihre jeweilige Lage dann analysieren. Deutschland hat das auch getan. Und dann die jeweils besten Maßnahmen für ihre jeweilige Situation ergreifen. Aber ich glaube, es ist auch klar, dass die nationalen Maßnahmen jetzt immer stärker durch Bereiche ersetzt werden, die europäisch koordiniert werden. Wenn wir gestern den Europäischen Rat, den Europäischen Gipfel anschauen, dann glaube ich, von dem ist wirklich ein Signal der europäischen Solidarität ausgegangen. Und viele Bereiche, die dort besprochen worden sind, heißen, wir wollen europäisch koordinieren und vorangehen.
Die Bundesregierung hat ja eine Reihe von neuen Beatmungsmaschinen bei den Herstellern bestellt. Gibt es da Überlegungen oder gibt es da schon eine Festlegung, wie viele davon man auch europäischen Partnern zur Verfügung stellt?
Ich denke, es gibt ja Versuche, ein europäisches Register jetzt aufzustellen. Und sobald wir das haben und wir können auch konstatieren, dass die nationalen Maßnahmen insgesamt immer mehr Bereiche europäisch koordiniert verlaufen. Deswegen glaube ich, dass wir in vielen Fällen das machen werden. Und wir werden auch dieses Schutzmaterial europäisch koordinieren. Das ist ja bereits beschlossen worden.
Umgekehrt wird es sicher auch Bürger geben, die sagen, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr jetzt sozusagen unsere kostbaren Maschinen ins Ausland gebt. Wir werden die doch alle selber brauchen. Gibt es für eine solche Haltung auch Verständnis?
Ich denke, das ist sehr berechtigt, diese Sorge oder diese Einstellung zu sagen, dass jetzt diejenigen, die sich darum kümmern für Deutschland, die das benötigte Material zu beschaffen, dass die erstmal zählen, was brauchen wir für uns. Aber es geht ja darum, jetzt auch Synergien zu nutzen. Das Beispiel der Intensivpatienten, die aus Italien, die in Deutschland jetzt behandelt werden, wo unsere Intensivkapazitäten zur Verfügung stehen, zeigt es ja. Wir können bestehende Kapazitäten, die wir gerade selbst nicht aktiv benötigen, zur Verfügung stellen. Aber auch europäische Partner werden uns Dinge zur Verfügung stellen. Und das denke ich, wenn wir die Lasten besser verteilen und die Auswirkungen der Pandemie insgesamt abfedern und zwar europäisch koordiniert, hat das für alle nur Vorteile.
Wir hatten ja vor einigen Tagen diese Meldung über den Versuch der amerikanischen Regierung oder des amerikanischen Präsidenten, die Impfstoffforschung oder die Impfstoffherstellung aus Deutschland sozusagen für sich zu nutzen. Jetzt mal angenommen, es gelänge tatsächlich einer deutschen Firma oder einer deutschen Forschergruppe jetzt einen Impfstoff zu entwickeln und auch sozusagen in halbwegs absehbarer Zeit klinisch zu testen. Wie kann Deutschland die Welt daran teilhaben lassen?
Deutschland forscht ja nicht allein, sondern gerade der Forschungsbereich ist sowohl gestern beim europäischen Gipfel als auch beim G20-Gipfel ganz eng begleitet worden. Da ist gesagt worden, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen internationale Kooperation, denn je mehr Forscher, und das ist ja wirklich erstaunlich und auch beeindruckend, wie schnell die Forscher von allen am Anfang schon global vernetzt waren.
Ja.
Dass unsere Virologen, die auch in den Medien auftreten, die auch die Bundesregierung beraten, haben ja schon sehr, sehr früh darauf hingewiesen, dass sie mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt in Zusammenarbeit stehen, dass sie deren Erkenntnisse nutzen. Und ich denke, dass wir bei der Forschung, was wir bei der Forschung jetzt beschlossen haben im G20-Rahmen und auch im europäischen Rahmen, dass wir gemeinsam finanzieren, dass wir die Kooperation fördern, das wird auch dazu führen, dass wir am Ende, wenn jemand diesen lang ersehnten Erfolg erzielt, dass wir dann auch eine Verteilung haben, die wir letztlich allen zur Verfügung stellen können. Da wird dann das internationale System natürlich eine große Rolle spielen, zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, die WHO.
Eine Frage zum Schluss. Sie haben ja jetzt sehr viel zu tun mit Reiseorganisationen in dieser Krise. Träumen Sie manchmal von Ihrem nächsten Urlaub nach dem Ende der Krise?
Ja, weil ich beruflich ja viel fliegen muss, bin ich gar kein wirklicher Fernreisender.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe im März eine Reise nach Venedig absagen müssen, wegen der Situation. Eine wunderschöne Stadt, die ich sehr liebe. Und sobald das wieder möglich ist, will ich mit meiner Familie dorthin gehen.
Da hoffen wir alle, dass das möglichst bald wieder möglich ist. Ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch. Und das war Antje Lehnderze, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt.
Ich bedanke mich auch.
Ich werde mich in den nächsten Tagen mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung unterhalten. Demnächst begrüße ich hier Rainer Giesübel, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mit ihm werde ich über die Versorgung sprechen. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.